Ja, ich begrüße euch auch alle ganz herzlich und ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Wir wollen heute zusammen aus Gottes Wort lesen, aus 4. Mose 11. Ich bitte euch, das mit mir aufzuschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Aus 4. Mose, der Numeri, Kapitel 11. Und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte. Und das war böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da entbrannte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose. Und Mose betete zu dem Herrn, da erlosch das Feuer. Und man nannte den Ort Tabera, weil das Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen. Und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Aber das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedellion. Und das Volk lief hin und her und sammelte und mahlte es in Handmühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es im Topf oder machte Kuchen daraus. Es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Und wenn bei Nacht der Tau auf das Lager fiel, so fiel das Manna zugleich darauf herab. Als nun Mose das Volk weinen hörte, in jeder Familie, jeden am Eingang seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr und es missfiel auch Mose. Und wir überspringen dann einen Teil von dem Kapitel und wir kommen dann wieder in Vers 31 zurück zum Text. Da fuhr ein Wind aus von dem Herrn und trieb Wachteln vom Meer her und streute sie über das Lager, eine Tagereise weit hier und eine Tagereise weit dort, um das Lager her, etwa 2 Ellen hoch über der Erdoberfläche. Da machte sich das Volk auf an diesem ganzen Tag und die ganze Nacht und an dem ganzen folgenden Tag und sie sammelten die Wachteln. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte 10 Homer. Und sie breiteten sie weithin aus um das Lager her. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher nannten sie jenen Ort Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Von den Lustgräbern aber brach das Volk auf nach Hazeroth und sie blieben in Hazeroth. Soweit das Wort des Herrn. Ich bete noch einmal ganz kurz. Vater, öffne unsere Augen und Ohren für das, was du hier zu uns sagst. Ich bitte dich um deinen Segen. Amen.
Amen.
Wir sind hier in einem Abschnitt der Schrift, der sich intensiv mit dem menschlichen Herzen befasst. Und spezifisch mit dem Problem des Murrens. Und es gäbe bestimmt ermutigendere Texte, die wir uns heute Morgen anschauen könnten, aber manchmal macht das die Schrift, dass sie uns besonders deutlich die Tiefe der menschlichen Verdorbenheit aufzeigt. Gott will, dass wir auch mit diesen Texten uns befassen, mit dem Ziel, uns zu heilen. Ich kann mich noch gut an die Situation als Kind erinnern, wo wir manchmal bei meinem Papa in der Praxis waren. Wir haben dort, also er war Arzt, hatte eine Arztpraxis zusammen mit meiner Mama und wir durften dort manchmal ihn besuchen, durften auch da mal kleinere Aufgaben erledigen und ich kann mich noch gut an ein Bild erinnern, was dort hing. Ich weiß nicht mehr, im Büro oder im Untersuchungszimmer. Und es war ein Plakat mit ganz, ganz vielen kleinen Bildern, wo verschiedene Hautkrankheiten im Anfangsstadium abgebildet waren. Und irgendwie prägte sich dieses Bild bei mir ein. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Und ihr könnt euch vorstellen, es war nicht ein besonders idyllisches Bild. Ja, also man würde dieses Bild jetzt nicht schön einrahmen und zu Hause im Schlafzimmer über dem Bett aufhängen. Aber es war ein Bild, was in einer Arztpraxis irgendwo auch angebracht war. Und das, was vermittelt wurde in diesem Bild, war für einen Arzt auch sehr wichtig. Es half, Hautkrankheiten oder deren Erscheinungen eine geeignete Diagnose irgendwie zuzuordnen. Und das wiederum half bei der Entscheidung, wie man am besten eben diese Haupterscheinung behandeln sollte. Und das wiederum half dabei, dass der Patient dann gesund werden konnte. Und in gewissem Sinne ist die Gemeinde, auch die Predigt in der Gemeinde, mit einer Arztpraxis ja vergleichbar. Und auch wir Christen, wir müssen Menschen sein, die sich mit den verschiedenen Krankheiten des Herzens auskennen. Damit wir auch treffende Diagnosen bei uns selbst und unseren Mitmenschen machen können. Um nicht nur gefährliche Krankheiten zu vermeiden, sondern auch zu gesunden, da wo wir bereits krank sind. Und wir müssen auch wissen, welche Ursachen und welche Medizin von der Schrift verschrieben werden und angeordnet werden. Unser Leben als Christen wäre sogar herzlos und gemein und dumm, wenn wir das nicht hätten. Ja, unser Jüngster hatte vor einer Woche ziemlich starke Verstopfungen. Und kleine Babys gerade leiden sehr darunter, wenn sie nicht mehr richtig auf die Toilette gehen können. Und das wäre herzlos gewesen, ihm einfach weiterhin Banane in den Babybrei zu geben. Wenn wir uns nicht darauf besinnt hätten, welche Nahrungsmittel gegen Verstopfung helfen würde, das wäre herzlos gewesen. Und wie viel mehr gilt es auch für die menschliche Seele, dass wir uns auskennen sollen. Und wir wollen eben diese sehr gemeine, sehr zerstörerische Krankheit des Herzens untersuchen, nämlich die Krankheit des Murrens. Und diese, wo ich mich damit beschäftigt habe, mit diesem Thema, das ist jetzt schon ein paar Monate geht das und jetzt besonders in der letzten Woche, da habe ich das für mich so eingeteilt in drei Punkte. Und wir werden aber heute nur zum ersten Punkt kommen, weil ich habe gemerkt, der erste Punkt ist so ausreichend oder so wichtig und er wird die Zeit schon ausfüllen, nämlich die Diagnose zu stellen. Und wir wollen deswegen eben vor allem diese ersten Verse in diesem Kapitel 11 aus Numeri anschauen. Und wir wollen heute zusammen 6 Symptome der Krankheit des Murrens miteinander anschauen. Und ich dachte, vielleicht, so Gott will, wenn es ein nächstes Mal geben sollte, können wir dann uns mehr mit dem zweiten, mit den Ursachen des Problems auseinandersetzen. Wir wollen dann 4. Mose 11 im größeren Kontext von 2. bis 4. Mose betrachten und auch diese wichtige Frage stellen, was ist die Wurzel, die Ursache letztlich allen Murrens? Und dann drittens die Medizin. Und das ist dann vor allem der Teil, den wir jetzt übersprungen haben in Kapitel 11. Was ist die Lösung Gottes und die Behandlung Gottes, die er ansetzt bei dieser Krankheit? Aber heute eben vor allem die Diagnose des Murrens. Heute wird es auch nicht besonders ermutigend werden vielleicht. Wir wollen dann vielleicht, wenn es ein nächstes Mal gibt, dann eher auf die Hoffnung des Evangeliums kommen bezüglich des Murrens. Wir werden das heute nur ganz kurz am Ende anschauen. Aber genauso wie es manchmal nötig ist, sich mit diesem unschönen Bild eben der Hautkrankheiten irgendwie auseinanderzusetzen, werden wir heute jetzt quasi gemeinsam auf dieses unangenehme Plakat schauen. Und wir werden uns mit dieser konfrontativen Beschreibung der Schrift unseres eigenen sündigen Herzens befassen. Nun, die erste Frage, die wir bei einem körperlichen Phänomen oder einer körperlichen Erscheinung beantworten müssen, ist die Frage, ob es denn überhaupt eine Krankheit ist. Ist etwas schädlich und sollte es demzufolge auch schnellstmöglich behandelt werden oder kann man auch warten? Ein Muttermal sollte man nicht so ernst nehmen wie einen Hautkrebs. Und wir sehen in Vers 1, dass die Israeliten sich beklagen. Und die Frage, die aufkommen darf und sollte bei uns, ist das Klagen immer ein Problem? Ist es immer krankhaft? Ist es immer sündhaft zu klagen? Und uns fallen vielleicht ein paar Beispiele dann ein. Vielleicht ganz, ganz kleine Kinder oder Säuglinge. Ein Baby wird weinen, wenn es Hunger empfindet. Das ist auch eine gewisse Art zu klagen. Und das scheint erstmal eine natürliche Sache zu sein. Aber wann wird dann das Weinen und Klagen von kleinen Kindern zu etwas, was wir angehen sollten als Eltern? Vielleicht haben einige von euch auch schon Menschen begleitet in der Trauer. Vielleicht, weil jemand einen nahen Angehörigen verloren hat. Vielleicht sind einige hier schon durch Trauer durchgegangen. Menschen, die ihr Herz vielleicht bei uns ausschütten und Leid beklagen. Und die Frage stellt sich, ist das immer falsch, das zu tun? Und wann ist es denn richtig und wann ist es gut und wann sollten wir das als Sünde konfrontieren? Und wir können vielleicht sogar generell sagen, ein wichtiger Aspekt des christlichen Lebens ist es, unterscheiden zu können, was sind natürliche Regungen des Menschen, die natürlich sind, die ungefährlich sind, ja, die sogar von Gott gewollt und geplant sind. Und was ist auf der anderen Seite Sünde? Und wenn ein bestimmtes Verhalten nicht sündhaft ist, dann sollten wir es als Christen nicht verurteilen und auch nicht unterdrücken. Das Christentum ist nicht eine Religion, die den Menschen entmenschlichen will. Im Gegenteil, es betont gerade unsere Menschlichkeit. Mit allem, was dazu gehört, mit unseren Schwächen, mit unseren Grenzen, körperlich, mental, geistig, mit der Tatsache, dass wir oder vielleicht unsere Kinder auch müde werden und Schlaf brauchen, mit der Tatsache, dass wir durch Hunger geschwächt werden. Und diese Dinge sind alle nicht an und für sich sündig und wir sollten sie nicht bekämpfen, sondern bejahen. Es gab in der Kirchengeschichte ganz viele geistlich hingegebene Menschen, die meinten, sie könnten sich jetzt als Christen aus diesen natürlichen menschlichen Regungen und auch Beziehungen zurückziehen und bräuchten diese Dinge nicht mehr, wie Freundschaft zum Beispiel oder Gemeinschaft. Und die dann auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie jemandem ihre Gefühle, ihre Enttäuschungen offenbaren. Menschen, die auf alles eine scheinbar geistliche Antwort haben. Und auch geistliche Führungspersonen, die den Anschein geben, als wären sie bereits irgendwie übermenschlich. Und die den Eindruck erwecken, als würden sie Leid oder Schwierigkeiten gar nicht berühren. Und was in unserem Text jetzt aber offensichtlich ist, ist, dass manches Klagen eben wirklich böse ist. Und wir das als Krankheit behandeln müssen. Und wir sehen das in unserem Text in Numeri Kapitel 11 auf zwei verschiedenen Ebenen. Es ist erstens und allerwichtigstens eine Krankheit, weil es in den Ohren Gottes böse ist und seinen Zorn hervorruft. Das lehrt dieses Kapitel ganz klar. Schon im Vers 1, als es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte und das war böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da entbrannte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Und zweitens sehen wir auch auf der Ebene, dass es krankhaft ist, weil es andere Menschen belastet. Diese Israeliten, die gemurrt haben, haben sich gegen andere versündigt, nämlich gegen Mose. Wir sehen in Vers 10, als nun Mose das Volk weinen hörte, in jeder Familie, jeden am Eingang seines Zeltes an, brannte der Zorn des Herrn sehr und es missfiel auch Mose. Es ist interessant, dass das Wort Gottes das hier irgendwie noch einfügt. Und Mose spricht dann zu dem Herrn: Warum handelst du so übel an deinem Knecht und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Die Last der Verantwortung, die lastete ja bereits vorher auf Moses, aber durch das Murren wurde diese Last teilweise oder zeitweise unerträglich für Moses. Und das sagt uns auch, dass unser Klagen sündhaft sein wird und, oder sein kann und dass wir, wenn wir uns beklagen, uns in Acht nehmen müssen, dass wir uns nicht versündigen, indem wir murren. Also das zeigt uns dieser Text ganz klar. Also Murren ist ganz klar eine Sünde, das können wir hier festhalten. Aber eine der großen Gefahren von Murren ist, dass das Murren so ähnlich aussieht wie etwas, was völlig sündlos und legitim ist. Manchmal gerecht und angebracht ist, nämlich legitime Trauer. So wie eben manche Arten von gefährlichem Hautkrebs ähnlich aussehen wie eine ungefährliche Pigmentstörung auf der Haut. Und so kann die Sünde des Murrens auch lange unentdeckt bleiben bei uns, weil man denkt, dass die äußerlichen Erscheinungen, eben das Klagen oder sogar Weinen, einen natürlichen oder sogar gerechten Grund haben. Und es gibt auch Beispiele in der Schrift, die das zeigen, dass Klagen auch manchmal gerecht ist. War es nicht so, dass Hannah, die Mutter von Samuel, legitimerweise trauerte, als sie von Peninna geplagt wurde? Und sie wurde von Gott erhört und Gott hat ihr ein Kind geschenkt auf ihre Klage und ihr Weinen hin. Und die Bibel leitet uns sogar an in unsere Trauer. Das Buch Klagelieder zum Beispiel oder manche Psalmen. Ich lese euch auszugsweise mal aus Psalm 88 vor, wo der Psalmist betet: Denn meine Seele ist gesättigt vom Leiden, Vers 4, und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen, an die du nicht mehr denkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind. Du hast mich in die unterste Grube gelegt, in die Finsternis, in die Tiefen. Also hier klagt der Psalmist sein Leid vor dem Herrn und Gott leitet uns in seinem Wort an, genau das auch zu tun. In der Bergpredigt sagt uns Jesus, dass die Trauernden von Gott getröstet werden. Und in all diesen Beispielen sehen wir, dass die Trauer und auch das Klagen ein Teil unseres Menschseins in einer gefallenen Welt sind. Aber gleichzeitig warnt uns also die Schrift hier in 4. Mose 11 vor dem Murren, vor einer tatsächlichen Krankheit des Trauerns und des Klagens. Wir können also sagen, dass die Sünde des Murrens sozusagen vor der Tür lauert, gerade wenn wir traurig sind oder wenn wir klagen wollen. Und die Sünde des Murrens verharmlost sich selbst gerade darin, dass wir ja wirklich in Not sind oder dass ein Lebensumstand gerade wirklich schwierig ist. Und oft murrt man und rechtfertigt dies dann, indem man sagt: Wenn du wüsstest, wie schwer ich es gerade habe, wie sehr ich gerade leide. Oder der Murrende, der für sein Murren zurechtgewiesen wird, beschuldigt den anderen schnell, dass dieser hartherzig oder nicht mitfühlend genug sei. Und das liegt daran, dass eben Murren so ähnlich aussieht gegen außen wie legitime Klage. Und versetzen wir uns mal in die Situation der Israeliten hinein. Das war auch nicht gerade ein Spaziergang im Park, den sie hier machen. Kaum aus dem Schilfmeer gerettet, wandern sie, das lesen wir in 2. Mose, wandern sie 3 Tage in der Wüste ohne Wasser. Also stellt euch das vor, Familien, stellt euch das vor, was das für eure Familien bedeuten würde. Aber auch die älteren Menschen, stellt euch vor, was es für diese bedeutet hätte. Stellt euch vor, wenn die Kinder am 3. Tag bereits 2 Tage lang gefragt haben, ob sie etwas zu trinken haben können. Und die Schläuche, die werden langsam leer, das abgestandene Wasser, was noch mitgenommen wurde. Und danach kommen sie endlich an eine Oase, die Mara genannt wird. Und die ersten rennen dann bereits zum Wasser und dann dieser enttäuschte Aufschrei, das Wasser ist bitter und untrinkbar. Und dann murrten die Israeliten gegen Moses. Und dann 15 Tage nach ihrem Auszug aus Ägypten, die Israeliten sind ohne Proviant hier ausgezogen, in Hast, in großer Eile. Und diese Reserven von ungesäuertem Brot, die sind aufgezehrt und die vielleicht die mageren Dattelpalmen und sonstigen Wüstenfrüchte sind nicht genug für dieses Millionenvolk. Und sie leiden wirklich Hunger. Und ich frage euch mal, wer von euch hat mal wirklich richtig Hunger gelitten? Also physische Anstrengung und zu wenig zu essen über längere Zeit. Und es ist wichtig zu sehen, dass ein Ausdrücken der Not in der Situation in Ordnung gewesen wäre. Stellen wir uns mal 2 gläubige Israeliten vor. 2 Nachbarn, die jetzt auch nebeneinander durch die Wüste ziehen. Hinter ihnen ihren Karren. Sie gehen im Ochsen voran. Und das sind 2 gläubige Israeliten, die ihr Vertrauen auf Jehova setzen. Und wir nennen sie mal Ben-Hur und Karmi. Und Ben-Hur sagt zu Karmi, du Karmi, ich mache mir langsam Sorgen um unseren Leitochsen. Er hat schon länger kein Gras mehr gegessen und man merkt es, dass er immer langsamer vorankommt. Und ich weiß nicht, ob meine Frau und die Kinder das alleine schaffen werden, wenn wir ihn freilaufen lassen müssen. Ja, Ben-Hur, sagt Karmi. Und wir merken es auch schon. Der Gott unserer Väter prüft uns schon länger, als ich jemals dachte, dass er es tun würde. Ich merke es vor allem bei meinen Kindern. Sie verlieren langsam die Hoffnung. Und meine Frau, die Ruth, die kann dem Baby schon nicht mehr genug Milch geben. Und es weint nur noch. Und die arme Ruth ist schon so verzweifelt. Gott sei Dank, dass er seine Treue in Vergangenheit schon so oft unter Beweis gestellt hat. Ja, wir müssen ihm vertrauen, sagt Ben-Hur, und unsere Not vor ihm beklagen. Was würden wir nur tun ohne sein Versprechen, dass er uns alle unversehrt nach Kanaan bringen wird? Er sagt ja, dass wir sein auserwähltes Volk sind. Er hat damals in Ägypten unsere Not gesehen und wie viel mehr wird er jetzt unsere Not sehen, wenn er vor uns hergeht in der Wolkensäule. Und dann führen die beiden Männer ihren Karren zur Seite und sie knien sich hin und weinen zusammen über die Not im Volk. Sie flehen zum Herrn, dass er sich über sie und ihre Familien erbarmt und ihnen zu essen gibt. Und wir können uns dann vorstellen, wie Karmi und Ben-Hur von Dankbarkeit überfließen, wenn Gott das Wasser süß macht und trinkbar macht und das Manna schickt. Und diese Art von Klage wäre legitim gewesen. Und wir sehen in unserem Text von heute die Weisheit der Schrift, in dem das Murren klar von den Klagen des Gottesfürchtigen unterschieden wird. Und wir kommen jetzt zu der ersten von diesen 6 Symptomen des sündhaften Klagens, des Murrens. Das erste Symptom ist, dass ihr Beschweren übermäßig war. Wenn ihr nochmal lest in Vers 1, da steht, und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte. Und das war böse in den Ohren des Herrn. Also eine gottesfürchtige, vertrauende Klage vor dem Herrn wäre in Ordnung gewesen. Aber was geschah ist, dass sie sich sehr beklagten. Im Hebräischen ist hier ein Ausdruck, den man nicht so leicht übersetzen kann ins Deutsche. Wörtlich steht hier so etwas Ähnliches wie: Sie wurden wie die, die sich beklagen, böse. Oder beklagen, schlimm. Oder man kann auch übersetzen, die sich über Schlimmes beklagen oder über Schwierigkeiten beklagen. Die Elberfelder übersetzt es so: Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging. Es war also ein übermäßiges Klagen, ein Klagen der Gewohnheit, könnte man sagen. Eine Grundstimmung, eine Grundseite, die da war, die immer wieder angezupft wurde. Sie wurden wie die, die sich über Schwierigkeiten beklagen. Und deshalb war ihr Klagen ein böses Klagen. Es war Murren und es war Sünde. Und wir kennen auch alle Menschen, die übermäßig Klagende sind, die genauso beschrieben werden können. Menschen, die als Grundeinstellung zu Leid, was ihnen widerfährt, klagen. Wir sehen das auch schon bei sehr jungen Kindern. Wir sehen das aber auch bei sehr alten Menschen, älteren Menschen. Das Klagen ist eine Sünde, die den Menschen im ganzen Leben begleitet, und wenn es nicht bekämpft wird mit der Dankbarkeit des Evangeliums, gerade im Alter sich am hässlichsten zeigt. Gerade dann, wenn die ganzen Beschwerden des Alters kommen, dann werden Menschen zu solchen Menschen, die sich über Schwierigkeiten beklagen. Wir erkennen womöglich das auch bei uns, nicht wahr? Womöglich sind hier welche im Raum, die als solche Menschen bezeichnet werden müssen. Wir erkennen also Murren als eine Sünde, eine Krankheit, weil sie uns dahin bringt, übermäßig zu klagen. Bei einem gesunden Menschen können auch gewisse körperliche Reaktionen vorkommen, die bei einem kranken Menschen übermäßig vorkommen, nicht wahr? Also ein Gesunder erbricht zum Beispiel, wenn er etwas isst, was vielleicht einen sehr üblen Geschmack hat. Aber wenn jemand eine Grippe hat, also krank ist, kann es vorkommen, dass er alle 10 Minuten erbrechen wird. Das wird also eine übermäßige körperliche Reaktion. Ein gesunder Mensch schwitzt bei Anstrengung, aber wer Fieber hat, ist ständig schweißgebadet. Und so bringt uns eine Einstellung des Murrens dazu, dass unser legitimes Klagen, auch das Klagen im Gebet, das Ausschütten unseres Herzens vor Gott und vor vertrauten Mitmenschen ein Ausmaß annimmt, was übermäßig ist. Sodass die Dankbarkeit und die Freude völlig verdrängt wird von der Klage. Und sodass wir uns nur noch um uns und um die Probleme drehen. Das ist das erste Symptom, die Übermäßigkeit des Beschwerens. Und zweitens, wir sehen auch, dass Murren eine Krankheit ist und erkennen ihre Krankhaftigkeit an ihrer ansteckenden Wirkung. Das zweite Symptom. Und das sehen wir im Vers 4. Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern, und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen, und sie sprachen. Das Wort hergelaufene Gesindel, das ruft die Vorstellung hervor eines Mobs, eines Menschenauflaufs, der hier stattfindet. Und in der griechischen Übersetzung steht hier Epimiktos, was wörtlich bedeutet vermischtes Volk. Und wahrscheinlich ist auch damit gemeint, die Heiden, die sich eben dem Volk angeschlossen haben. Vielleicht eben vor allem Ägypter oder ägyptische Sklaven. Und es ist naheliegend, dass hier gemeint ist, weil nachher steht, und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen. Also die Gemischten, das gemischte Volk und auch die Kinder Israels. Und es ist auch interessant, dass dieses Murren anscheinend am Rand des Lagers begann. Und dann plötzlich in der Mitte des Lagers aufkommt. Nicht wahr? Am Anfang sehen wir ja, dass das Feuer des Herrn, Vers 1, brannte unter ihnen und fraß am Ende oder am Rand des Lagers. Also Gottes Strafe über das Murren, das traf diejenigen, die gemurrt haben, und die waren am Rand. Und jetzt ist diese Krankheit bereits in ihrer Mitte. Vers 4, das Gesindel, das in ihrer Mitte war. Und diese Krankheit ist so ansteckend, dass auch Mose angesteckt wird von der Krankheit. Wir sehen nachher, wie Mose in ähnlicher Weise vor Gott murrt, sodass Gott ihn zurechtweisen muss und ihn sagen muss, sollte nicht meine Hand stark genug sein, um das zu tun? Und die Anwendung für uns ist, dass wenn wir ein Arbeitsumfeld vielleicht haben, des Murrens, vielleicht trifft das für einige zu, ihr kommt zur Arbeitsstelle und da ist ein Murren, was einfach stattfindet, ein sich beklagen, dann wird es schwer sein, sich nicht anstecken zu lassen. Und da müssen wir ganz besonders vorsichtig und ganz besonders wachsam sein gegen gerade diese Sünde. Und manchmal kennen wir das, dass unsere Kinder murren und dass wir dann anfangen zu murren und eigentlich sagen so, Herr, wieso können meine Kinder nicht mal aufhören zu murren? Die haben es doch so gut. Und wir beginnen dann über unsere Kinder zu murren, so wie Ben vorher so angedeutet hat. Und wir lernen hier auch, dass wenn das Murren am Rand einer Gemeinde geduldet wird, vielleicht Menschen, die regelmäßig Besucher sind oder Kinder von gläubigen Eltern, dass es nicht lange dauern wird, bis die ganze Gemeinde durchdrungen ist von dem Murren, bis hin zu den Ältesten und Pastoren, bis hin zu Moses. Seine ansteckende Krankheit, das Murren. Und drittens, vielleicht einer der klarsten Symptome des Murrens. Murren drückt sich aus oder ist im Kern eine verborgene Lüsternheit nach irdischen Dingen. Vers 4 sagt, das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern und dann auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen. Das heißt, beide, also das hergelaufene Gesindel und auch die Kinder Israels, beide sind von der gleichen Krankheit betroffen. Sie stecken sich gegenseitig an. Und wie wird die Krankheit beschrieben? Hier gibt uns das Wort Gottes eine äußerliche Beschreibung und eine innerliche. Äußerlich weinen sie. Das ist doch herzzerreißend, nicht wahr? Das ganze Volk Gottes weint. Und wir fragen uns vielleicht, wie kann Gott so etwas Harmloses wie weinen so hart bestrafen? Und der Grund ist, es ist wegen dem, was innerlich der Grund für das Weinen ist. Das Volk war lüstern, oder wir können sagen, von Lust getrieben. Und sie sprachen, Vers 4 am Ende, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Und dann kommt im Wesentlichen eigentlich so eine Art Menükarte, die sie aufzählen. Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken, die Melonen und so weiter. Und auch, also das ist eine Lust, die sie haben, die sie ausdrücken. Auch am Ende unseres Kapitels betont der Schreiber Mose, dass es Lüsternheit war, die der Grund für das Murren war. In Vers 33, da entbrennt ja Gottes Zorn über sie und sie nennen dann Vers 34 diesen Ort Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Nun, was ist Lüsternheit genau? Lüsternheit ist ein Verlangen nach irdischen Dingen, die im Widerspruch dazu stehen, was Gott gerade für uns vorsieht. In gewisser Hinsicht beschreibt deswegen die Schrift ganz allgemein das Leben der Gottlosen als von solcher Lust getrieben. So beschreibt Paulus in Epheser 4, Vers 22 den alten Menschen, der sich wegen der betrügerischen Begierden oder Lüsten verderbte. Also dieser alte Mensch, der gottlose Mensch, verlangt nach Dingen, die im Widerspruch dazu stehen, was Gott will. Es ist ein Teil der Rebellion des Menschen. Und man sieht das sehr deutlich bei den murrenden Israeliten, nicht wahr? Wonach verlangt ihnen denn eigentlich? Nach den Speisekarten Ägyptens. Also ausgerechnet nach dem Land, wo Gott sie gerade mit mächtiger Hand herausgeführt hat. Und das ist auch völlig im Widerspruch zu ihrer aktuellen Lage. Sie hätten sich ja darauf einstellen sollen, dass diese Monate in der Wüste nun mal nicht die kulinarisch abwechslungsreichsten Monate werden. Aber der Glaube hätte gesagt, das macht doch nichts. Weil Gott uns in ein Land führt, was von Milch und Honig überfließt. Und stattdessen verachten sie im Kern eigentlich Gottes Führung, seinen Plan, und ihr Blick ist genau in die andere Richtung gerichtet, wie Lots Frau, die nach Sodom zurückblickt. Und wie treffend beschreibt das doch all unser Murren. Wir murren, weil wir etwas nicht bekommen, wonach uns verlangt. Und es sind irdische, sinnliche Dinge. Wir erkennen Murren also nicht nur daran, dass wir uns übermäßig über Dinge beklagen, sondern auch daran, worüber wir uns beklagen. Murren ist ein Klagen über den Verlust von materiellen Dingen, von irdischer Sicherheit oder Ruhe und Bequemlichkeit. Und nicht ein Klagen über den Verlust von geistlichen Dingen. Hannas Anliegen war im Kern ein geistliches Anliegen. Wer versteht, wie die Menschen im Alten Testament über Nachkommenschaft gedacht haben, mit der Verheißung Gottes im Garten Eden noch, hatte Hannah ein geistliches Anliegen, was sie betrübte. Im Buch Klagelieder, wo wir eben diese Anleitung finden, wie wir klagen sollen, da beklagt sich ja Jeremia über das Gericht Gottes über Jerusalem. Und Jeremia klagt vor allem über die Abtrünnigkeit des Volkes, welche eben das Gericht Gottes gebracht hat. Er klagt über die äußerlichen Symptome, aber er klagt auch über den wahren Grund der Zerstörung von Jerusalem. Und er sagt dann in Kapitel 3, Vers 39, was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Also er sagt dann, lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Und hier haben wir die gleiche Warnung vor uns, nicht wahr? Menschen, dass wir Menschen sein sollen, die sich vor allem über die geistlichen Missstände bei uns und im Volk Gottes beklagen sollten. Aber murren ist vor allem auf irdische, vergängliche Dinge gerichtet. Kinder murren, weil sie das Spielzeug nicht bekommen haben oder weil sie reinkommen müssen und essen müssen, wenn es nicht passt oder weil sie gerade nicht essen können, wenn sie gerade Hunger haben oder weil sie im Kinderwagen mitfahren wollen und nicht laufen möchten oder wenn das Essen nicht schmeckt. Und wir Erwachsene, wir murren, weil das Essen im Restaurant nicht das ist, was wir erhofft hatten. Oder wir murren, weil unsere Freunde, unsere Familie, unsere Ehepartner nicht auf unsere gedachten Bedürfnisse und Wünsche eingehen. Wir murren vielleicht, weil unser Arbeitgeber uns Aufgaben machen lässt, die nicht mit viel Anerkennung verbunden sind oder die unter unserer Würde sind. Wir murren, wenn wir nicht genug Beachtung bekommen, wenn uns nicht gedankt wird für unsere Dienste in der Gemeinde und wenn andere sich nicht die Zeit für uns nehmen, die wir erwarten. Murren ist das, was rauskommt, wenn ein unverändertes, sündiges Herz, ein Herz voller götzendienerischen Begierden, wenn ein solches Herz auf Widrigkeiten und Entbehrung trifft. Und dann wird Murren rausgedrückt aus diesem Herz. Murren ist damit eines der klarsten Erkennungsmerkmale eines ungläubigen Herzens. Und wir werden auf diese Wurzel des Murrens, so Gott will, ein anderes Mal eingehen. Ich will hier nur dazu sagen, zu diesem Symptom, wir sollen unser eigenes Murren genau hier konfrontieren. Wenn eines unserer Kinder wegen irgendeinem materiellen Verlust weint oder klagt, weil der Bruder vielleicht nicht so nett war zu ihm, dann kann es hilfreich sein zu fragen oder zu sagen, ja, du solltest klagen. Es ist richtig, dass du weinst, aber worüber weinst du eigentlich? Klagst du darüber, dass überall auf dieser Welt Kinder an Hunger leiden? Oder kein gutes Umfeld haben, keine liebevollen Eltern? und vor allem keinen Zugang zum Evangelium. Und auch wir, genauso wie unsere Kinder, wir müssen immer wieder merken, wie klein und unwichtig die Dinge sind, um die sich unser Klagen oft dreht. Menschen, die murren, die werden klein in ihrer Seele. Die werden Menschen, die nicht groß denken können und nicht groß staunen können. Und auch wir müssen hier Buße tun, wenn es sich offenbart, dass unser Herz sich an irdischen, an kleinen und an vergänglichen Dingen gehängt hat. Also wir haben jetzt drei Symptome gesehen. Wir haben gesehen, dass es ansteckend ist. Wir haben gesehen, dass es letztlich das Murren aus einem Herzen kommt, was Lüsten ist. Und wir haben gesehen, dass, ich muss kurz überlegen, was war das dritte Symptom? Vielleicht könnt ihr das beantworten. Wir haben gesehen, dass es sehr ähnlich ist wie legitime Klagen.
Lüsternheit.
Und ja, dass es Lüsternheit ist. Und wir schauen jetzt das nächste. Ich weiß nicht ganz genau mit der Zählung, mit den Nummern, ob das stimmt, aber wir schauen uns das nächste, ich glaube, es ist das vierte Symptom, gemeinsam an. Murren ist Manipulation. Gerade weil Murren aus einem lüsternen Herzen kommt, letztlich aus einem selbstzentrierten, egoistischen Herzen, ist Murren zwar ähnlich zu legitimer Trauer, aber es ist eben keine wahre Trauer, es ist eigentlich nur Manipulation. Und wir sehen das sehr deutlich ab Vers 4. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, wenn ich eine Person weinen sehe, ein Kind oder eine erwachsene Person, dann spürt man ja irgendwie diesen Drang, das Problem sofort aufzulösen. Und der Grund ist, weil das Weinen das Herz irgendwie bewegt. Weinen übt eine Art von Druck aus. Und es ist wichtig zu sehen, dass Weinen oft beim sündigen Menschen bewusst und manipulativ eingesetzt wird. Hier sind wir bei einem Bereich, nicht wahr, wo gerade die Frauen besonders in Gefahr stehen. Eben durch ihre oft höhere soziale Intelligenz, gerade mit solchen Mitteln andere zu manipulieren, mit dem Weinen zu manipulieren. Und wir sehen auch, wie manipulativ diese weinende Aussage ist im Vers 4 am Ende. Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Also in anderen Worten, Gott hat uns zwar Brot gegeben, das Manna, aber wer wird uns Fleisch zu essen geben? Ihr Ehemänner unter euch, stellt euch mal vor, dass eure Frau das über euch sagen würde. In anderen Worten, du wärst daran gemessen, was du mir liefern kannst. Ja, du hast mir zwar diese Wohnung, oder du zahlst für diese Wohnung, wer wird mir aber ein Haus geben? Es ist zwar ein weinendes Gesicht, aber die Aussage der Israeliten ist knallhart und kaltherzig. Also Gott, wenn du uns nicht genau das geben kannst, was wir aus Ägypten kennen, dann sind wir bereit, all das, was du für uns getan hast, über Bord zu werfen und uns wieder dem nächstbesten Volk oder dem nächstbesten Gott zu unterwerfen, wo wir wenigstens diese Dinge haben können. Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Und Murren ist manipulativ, gerade weil hinter dem Murren die Begierde steht. Das gekränkte Ego, das verletzt ist und nicht das bekommt, was es will. Und deswegen zur Manipulation greift. Und wir wollen jetzt noch zwei Symptome des Murrens anschauen, die eher dann auf das ganze Denken und das Empfinden des Menschen übergreifen. Wie bei vielen Krankheiten wird auch beim Murren irgendwann das Nervensystem angegriffen. Und wir wollen anschauen, das führt erstens zu selektiver Vergesslichkeit und zweitens zu einer Verödung des Geschmacks. Vers 5, wir denken an die Fische zurück. Aha, also sie erinnern sich, die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Fällt euch etwas auf bei dem Ganzen, was sie sagen? Was fehlt in dem Bild, was sie jetzt den Moses hier so präsentieren? Es fehlt doch völlig, die ganze harte Sklaverei fehlt doch völlig. Sie sagen, wir haben das umsonst bekommen. Von wegen war das umsonst. Sie kosteten den Israeliten ihre ganze Kraft, ihren Schweiß, ihre Selbstbestimmung, ihre Freiheit und sogar ihre männlichen Geburten. Und Murren wird genau das bei uns tun. Ein Mediziner könnte vielleicht sagen, Murren ist selektive, retrograde Amnestie oder bewirkt das bei uns. Es verstärkt unsere Erinnerung an die Sachen, die für unser Murren sprechen, aber Murren löscht andere Dinge aus unserem Gedächtnis. Es hilft also in der Diagnose, wenn wir uns fragen, was bleibt eigentlich mir besonders in Erinnerung? Wenn ich an Situationen zurückdenke, wo vielleicht Dinge auch nicht gut gelaufen sind oder mir Leid zufuhr, was bleibt mir an Erinnerung? David Livingstone, wir haben gerade seine Biografie oder hören wir gerade zusammen mit den Kindern. Er war einer der ersten Europäer oder Weißen, die nach Zentralafrika vorgedrungen sind, mit dem Anliegen, das Evangelium zu verkündigen. Er war Arzt, er reiste unter sehr widrigen Bedingungen, manchmal mit Malaria gekämpft und manchmal konnte er nur dann ein paar Kilometer pro Tag weiterreisen, weil er so schwach war und so unter dieser Krankheit litt. Und er schrieb dann über seine Reisen, um vor allem auch Missionare anzuspornen, nach Afrika zu gehen und eben auch inland zu gehen, zu diesen Stämmen vorzudringen. Und er schrieb seine Berichte an die National, eine offizielle Anstalt in England, die eben sich mit Geografie auseinandersetzt, aber auch an die Mission Society, also Missionsgesellschaft. Und was an seinen Berichten speziell war, ist, dass eigentlich die Widrigkeiten sehr heruntergespielt wurden. Also Malaria wurde von Livingstone wurde eigentlich so verstanden, wenn man ihn gelesen hat, dass es nicht viel schlimmer als eine Erkältung war. Obwohl Livingstone sehr gelitten hatte unter dieser Krankheit. Und das führte sogar dazu, dass viele Missionare blauäugig nach Afrika gingen und dann auch überfordert waren, wieder zurückgingen oder eben starben unter diesen Krankheiten oder widrigen Bedingungen. Und was so besonders war an diesem Menschen Livingstone, dass er zurückschaute auf seine Reisen und auf seine Situation, sie reflektierte und er hatte irgendwie vor allem das Positive im Blick. Er war ein Mensch, der das Negative irgendwie leicht in seiner Erinnerung leicht wieder verflog und nicht so stark da war. Und was für eine Art Mensch bist du? Was bleibt in Erinnerung, wenn du an deine Kindheit oder an deine Jugend zurückdenkst? Ist es das Positive oder das Negative? Kannst du danken oder nur klagen? Bist du voller Anklage, vielleicht gegen deine Eltern, dein Umfeld, oder bist du voller Staunen über Gottes Gnade, über alles, was er dir vergeben hat? Und wie denkst du zurück an dein Leben ohne Gott? Eine Person, die ich gut kannte, begann irgendwann im Verlauf seines Lebens als bekennender Christ immer wieder an die schönen Sachen zurückzudenken, die diese Person ohne Jesus tun durfte. Und diese Person vergaß völlig, dass es eigentlich ein elendes Leben gewesen war. Es führte zu immer mehr Unzufriedenheit und letztlich zu einer Rückkehr zum alten Leben. Murren ist selektive Vergessenheit. Und das letzte System, was wir heute anschauen, will ich nur ganz kurz andeuten hier. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Und interessanterweise kommt dann in der Beschreibung des Mannas in Vers 7 bis 9, ist ein leicht anderer Fokus, als es ursprünglich in Exodus 16 war, was dort beschrieben wird. Dort wird Manna als so beschrieben, dass es den Geschmack von Honigkuchen hatte, lieblich süß. Und diese Beschreibung fehlt hier. Und es ist vielleicht eine Anspielung auf das, was sie selbst sagen. Ihre Seelen sind matt. Sie können nicht mehr das genießen, was sie haben. Jede Lust und jedes Wohlgefallen ist irgendwie weg. Und ist das nicht genauso bei jedem Dämon? Solche Menschen können nichts mehr genießen und nichts mehr schätzen. Wir kennen das vielleicht bei murrenden Teenagern, aber auch schon bei kleinen Kindern. Alles ist öde, langweilig. Der ganze Geschmack für Schönheit und alles Interesse scheint irgendwie gestorben zu sein. Ich möchte heute schließen mit einem kleinen Ausblick auf die Reaktion Gottes auf das Murren. Unser Text hilft uns mit diesen Symptomen, eben dem übermäßigen Klagen, den Begierden nach irdischen Dingen, dem Manipulieren, der Vergesslichkeit, der Verödung der Seele, das Murren zu identifizieren in unserem Leben und im Leben unseres Nächsten, damit wir uns selbst und andere recht konfrontieren, bevor es zu spät ist. Und deswegen so wichtig, wie konfrontiert Gott sein Volk auf die Sünde des Murrens hin? Und wenn wir jetzt in Nummer 11 die Reaktion Gottes auf das Murren der Israeliten betrachten wollen, ist es wichtig zu sehen, dass wir eigentlich nicht bei 4. Mose 11 beginnen dürfen, sondern viel früher. Das Murren hat nämlich bereits eine lange Geschichte. Es beginnt direkt nach dem Exodus und eigentlich im Exodus schon aus Ägypten, aus dem Auszug aus Ägypten. Und die erste Reaktion Gottes auf das Murren des Volkes ist nicht verzehrendes Feuer und nicht große Plagen. Die erste Reaktion Gottes, und das fällt so sehr auf, wenn ihr Exodus lest, ist Gottes geduldiges Versorgen. Immer wieder murren sie gegen ihn und Gott versorgt geduldig. Immer wieder zeigt sich Jehova als der treue Versorger, auch wenn sie ihn eigentlich verwerfen. Und das ist das Erste, was wir lernen können, wenn wir die Sünde des Murrens bei uns erkannt haben. Beschäftige dich viel mit der Treue Gottes, mit seiner Zuverlässigkeit. Es gibt gute Andachtsbücher, jeden Morgen neue Gnade, jeden Morgen neue Treue. Beschäftige dich mit der Treue Gottes und halte sie dir vor Augen. Beschäme dein Herz vor ihm. Schäme dich für dein Murren, weil du gegen einen treuen Hirten gemurrt hast, der selbst sein Leben für dich nicht verschont hat und jetzt alle Dinge in deinem Leben führt, um dich zu heiligen und um dich langfristig gerecht und glücklich zu machen. Die zweite Anwendung für alle die, die anderen Menschen Gottes gute Autorität spiegeln, unserem Nächsten, wenn wir unserem Nächsten mit Gottes Wort konfrontieren und vor allem auch Eltern zu ihren Kindern. Wir haben die Aufgabe, Gottes Treue zu spiegeln, in und bevor wir konfrontieren. Gott hat uns Eltern in das Leben der Kinder gestellt, damit sie an uns die Treue Gottes erleben. Und deswegen gibt uns Gott Säuglinge, die abhängig sind von uns und die lernen können, dass Papa und Mama gibt, wenn sie was brauchen. Und dass Papa und Mama langfristig Versorger sind, auch wenn sie vielleicht kurz denken, sie kriegen es nicht. Also wenn wir für unsere Kinder als unzuverlässig und abwesend und uninteressiert uns erweisen, dann werden wir nicht effektiv das Murren unserer Kinder konfrontieren können. Wir sehen, also im größeren Zusammenhang, Exodus bis Levitikus, Gottes große Gnade und Geduld gegenüber dem Volk. Und das sehen wir sogar im Text von heute. Gottes Feuer brennt, aber wenn sie zu ihm schreien, dann wird das Feuer wieder ausgelöscht. Und Gott gibt dem Mose gnädigerweise Hilfe durch die 70 Ältesten des Volkes. Das könnt ihr im Vers 25 und folgenden lesen. Er redet seelsorgerlich mit Moses und lädt ihn ein, auf seine Macht zu vertrauen, Vers 23. Aber wir müssen auch sehen, dass Gott nicht bei dieser Reaktion bleibt. Und ich möchte, weil dieser Text auch diesen Fokus legt, heute mit dieser ernsten Wahrheit schließen und euch ermahnen, die ihr ebenfalls Gottes Volk seid. Eine Sache, die bei diesem Text so auffällt, ist das Level an Reaktion Gottes auf die Sünde des Murrens. Es sind schockierende Texte, die wir gelesen haben. Gott verzehrt sie mit seinem Feuer, seine Shechina-Herrlichkeit, die bei ihnen ist in der Nacht wie ein Feuer aussieht. Dieses Feuer verzehrt sie. Wir wissen nicht genau, wie das war. Vielleicht waren das auch Blitze, die Gott geschickt hat. Und das Volk erlebt, wie an ihren Rändern, da wo gemurrt wird, wie Menschen verkohlen wegen dieser Sünde. Und wie Menschen als Abschreckung gegen diese Sünde von Gott gerichtet werden mit Feuer. Und das ist für uns ein drastisches Bild. Im Neuen Testament wird es zugespitzt für das Bild des Feuers der Hölle. Das Murren wird in der Hölle ihren Höhepunkt finden. Die Hölle wird ein Ort des Murrens sein, so sehr, dass sie von Jesus als Ort des Heulens und Zähneknirschens bezeichnet wird. Und Murren findet in der Hölle ihre ultimative Bestrafung, das ewige Feuer. Und wir lernen daraus, wie sehr doch Gott das Murren hasst und wie groß die Sünde des Murrens ist. Und in unserer Kultur verkleinern wir doch diese Sünden. Und wir sagen, ja, das ist Meckern. Und wir sagen, das ist ähnlich wie halt eine Geiß oder eine Ziege halt meckert. Und ich sage nicht, dass wir dieses Wort nicht benutzen sollen. Aber wir sollten die Schwere der Last der Sünde des Murrens sehen. Und ich wage es zu behaupten, dass wir eine Tendenz haben, in unserer Kultur und auch in den christlichen Kreisen, das Murren gerade bei Kindern nicht so ernst zu nehmen. Und es gibt viele gottesfürchtige Eltern, die darauf achten, dass ihre Kinder andere Kinder nett behandeln und nicht schlagen und nicht streiten. Und sonst sehr eifrige und fürsorgliche Eltern sind, aber manchmal gerade bei murrenden Kindern sehr gelassen sind. Oder sich sogar darüber lustig machen, wenn kleine Kinder wegen der kleinsten Sache erstmal eine Runde heulen und sich beklagen. Oder noch schlimmer, ihnen Trost geben und sie bestärken in sündigem Verhalten. Und stattdessen müssen wir als gläubige Eltern klares Murren, wenn es wirklich klares Murren ist, bei unserem Kind liebevoll, aber fest mit einer Festigkeit konfrontieren, auf dessen Sündhaftigkeit hinweisen und das Kind dafür bestrafen, so wie Gott sein Volk in der Wüste bestraft. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Lage sind, diese Krankheit zu erkennen. Und deswegen haben wir uns heute so ausführlich mit diesen Symptomen beschäftigt, damit wir Murren von legitimen Klagen und legitimer Traurigkeit unterscheiden lernen. Weil es eine Unterscheidung ist, ob Eltern trösten sollen oder konfrontieren und bestrafen sollen. Und wir müssen auch bei uns alle erkennen, ob wir den Trost Gottes in der Situation erwarten können oder ob wir uns vor seinem Zorn fürchten sollen und Buße tun müssen über unser Murren. Und liebe Geschwister, deswegen ist es auch gesund, wenn wir zögerlich sind, uns zu beklagen. Dass wir zwar unser Herz vor Gott ausschütten lernen, dies aber immer mit dem Gebet verbinden, lehre mich nicht zu murren, Herr. Lehre mich, dir alle Zeit zu danken. Lehre mich, über die geistlichen Missstände zu trauern und nicht bei den irdischen, vergänglichen stehen zu bleiben. Lehre mich, nicht zu manipulieren. Lehre mich, auch in der Vergangenheit deine Güte zu sehen. Und lehre mich, für jede Klage und für jedes Seufzen 10-mal mehr zu jubeln in dir, du Gott meines Heils. Lass uns zum Abschluss auch noch beten und antworten auf Gottes Wort. O Herr, so bitten wir dich, lehre uns diese Dinge. So bitten wir dich, den Gott, der das Murren hasst, dass du es in unserem Leben und in dem Leben unserer Kinder und in dem Leben aller austreibst, ausmerzt und uns zu einem Zeugnis machst für deine Güte und Freundlichkeit. Wir bitten dich diese Dinge im Namen von Jesus Christus, der für unser Murren gekreuzigt wurde und um unser Klagen willen und unseren Lüsten willen den Zorn Gottes getragen hat am Kreuz. Möge der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch mit aller Kraft stärken, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Amen.